Heute habe ich das Thema ausgesucht, Chancen in der Krise, vielleicht auch Gottes Wirken in der Krise, beides möchte ich einfach betonen. Wenn ich auch das Wort Krise nenne, dann deutet es natürlich ein bisschen auf Corona, da komme ich nicht drum herum. Ich predige immer regelmäßig noch, auch in der Gemeinde über Corona, weil das unserem Leben so bestimmt, um auch da Hinweise zu geben vor Gemeinde und auch im Gespräch mit Gemeindemitgliedern zu sehen, wo stehen wir jetzt gemeinsam. Und so habe ich, so ist auch diese Predigt entstanden und auch zu lernen aus der Krise, die auch die erste Gemeinde erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich denke, Krisen sind nicht schön. Ich habe so einige Krisen in meinem Leben hinter mir. Meine erste große Krise mit 24, wo ich doch schlimm krank geworden bin und mitten in einer theologischen Ausbildung berufen von Gott, überzeugt von Gott, dass er mich gerufen hat und dann zu sitzen und nichts zu können. Und dann dieses Ringen mit Gott und in diese Krise ja Fragen zu stellen und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und so sind, habe ich mehr Krisenmomente, entscheidende Momente, wo man nicht bleiben kann, so wie man war, aber da muss eine Änderung stattfinden. Man steht an einer Gabelung, wo es links und rechts gehen kann und wo, denke ich, auch wenn wir Christ sind, in dieser Spannung stehen, diese geistliche Spannung von was Gott tun möchte, aber auch, dass man bemerkt, so wie auch Gottes Gegner, auch der Satan, sich auch versucht zu ziehen zu ihm und zerstörerisch wirken zu wollen in deinem Leben. Und mehrere Krisen habe ich schon durch. Ich bin Gott hinterher immer dankbar dafür, weil ich feststellen konnte, das war die drei größere Krise, die ich erlebt habe, kann ich für mich sagen, die waren notwendig für mich, um Demut zu lernen, um Gott wirken lassen zu lernen und dass es nicht von mir abhängt. Und einige Sachen habe ich da lernen müssen. So bin ich hinterher dankbar. Aber mitten in der Krise, ja, ihr seid doch ein paar Ältere dabei, dann weiß man das doch. Dann sieht man auch, wie ist Situation, dann sieht man nur seine Sache. Ich sage nur meine Krankheit oder nur andere Dinge. Und auch eine Gemeindekrise habe ich erlebt. Dann sieht man nur das. Und die Welt wird so klein. Die Welt wird so klein in einer Krise, dann schaut man nur darüber. Und wenn man einen Partner hat, dann will man nur darüber reden. Wenn man Freunde hat, dann ruft man gerne, will man nur über seine Krise, über seine Situation reden. Und ich bemerke, wie klein die Welt wird, worin wir dann leben und nur uns fokussieren auf das, was wir gerne wollen und nicht haben. Dass wir konzentrieren auf das, was nicht mehr geht, was wir wollen, das so gerne läuft. Und dann können wir zu Recht sagen, glaube ich, wir stecken in einer Corona-Krise. Weil wenn wir miteinander reden, dann wollen wir Dinge, die wir jetzt nicht dürfen, oder? Wir wollen kuschelig zusammensitzen. Ich will am liebsten nächste Woche gerne ohne Maske singen. Ja, ich werde sowieso singen wahrscheinlich, bis ich umkippe, weil ich will Gott loben und preisen, egal was passiert. Wirklich, ja, ich sehnsüchtig schaue euch auf nächste Woche. Aber wir stecken da in einer Krise und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir in solche Situationen um? Und ich denke, wir haben so schöne Beispiele in Gottes Wort. Und das schönste Beispiel, finde ich, von wie gingen unsere ersten Geschwister um mit einer Krise? Wie sind sie durch diese erste Krise gekommen? Was haben die erlebt? Was haben die gemacht? Und was können wir davon lernen? Ich möchte anfangen mit einem wunderbaren Text. Ein Text, der Pastoren und Gemeindeleitungen wahrscheinlich auch Gemeinde lieben werden, weil das ist eine Situation, die fantastisch ist. Das ist Apostelgeschichte 9, Vers 31. Und so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Und sie wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wer wünscht sich das nicht? Ja, jedenfalls ich als Pastor und als gläubiger Mensch, ist das eine fantastische Situation, eine Gemeindesituation, wo man Frieden hat, wo man nicht mehr in eine Krise steckt, wo man in Ruhe die Dinge tun kann, die man entfalten möchte, Frieden von außen auch. Und dann zweitens, dann wird da gesprochen, dass die Gemeinde auferbaut wurde. Das ist eine Situation, dass da Gläubige zusammen sind, ihr auch. Stell mal vor, ihr wart damals Gemeindemitglied dort in so einer Gemeinde. Dann haben man Zeit genommen, um geistlich zu wachsen, damit man weiterkommt im Glauben, neue Dinge entdeckt hat, dass man neu Gott vielleicht auf neue Art und Weise entdeckt hat in Gottes Wort, um das umsetzen zu können. Auferbaut wurde, wie heißt, dass man stärker wird im Glauben. Wunderbare Situation doch. Kein Zoom. Ja? In einem Raum zu sitzen, jemand, die die Bibel erklärt und dass man auferbaut weggeht. Und so ist die Situation hier, dass die Gemeinde auferbaut wird. Und dann noch, und dann wuchs die Gemeinde auch noch. Da wird gesprochen, so wie in der ersten Situation, nachdem es kurz Pfingsten war in Jerusalem, dann steht da, dass der Gemeinde täglich, wie Gott fürchte, täglich zu an der Gemeinde, neue Mitglieder. Das war eine tägliche Sache. Und so in diesem gleichen Kontext steht auch, dass da Gemeinden sind, Mehrzahl Gemeinde, muss man im Blick behalten, dass Menschen dazukommen und zum Glauben kommen. Das ist, wo wir sind. Übrigens, ich sage das auch, vielleicht, wir sollten einfach die einzige Verein sein, die sich mehr kümmert um die, die noch nicht da drin sind, als die da drin sind. Ja? Aus missionarischer Perspektive, dass man sagt, hey, wir, und so kommen Menschen da zum Glauben und es ist eine herrliche Situation. Ich hoffe, dass ihr versteht, was für eine Situation das ist. Das bedeutet einfach, ich würde mal heute sagen, dass Corona vorbei ist, dass man wieder fast täglich normale Gottesdienste feiern kann, dass man wieder im Gebetsraum kommen kann, zusammen kuschelig einander umarmen und begrüßen und dass man erbaut weggeht, dass die Jugend zusammenkommt, dass und so weiter. Das ist eine fantastische Zeit. Und dass man mehr Kontakt hat mit Nachbarn, mit Freunden, weil man hat die Einschränkungen nicht mehr. Man kann wieder Jesus verkünden zu jedem, den man möchte. Das ist Frieden, das ist die Situation. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht gelandet. Und ganz ehrlich, wenn man die ganze Geschichte liest in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9, diesem Vers, den ich gelesen habe, ist nur das Ergebnis von einer längeren Zeit, die eigentlich nicht so schön war. In der Gemeinde, die entstand in Apostelgeschichte 1 auf 2 auch und danach, ist eine Gemeinde in Jerusalem entstanden mit wahrscheinlich dieser Geringzahl, dieser Minimumzahl, die man nennt, findet, sind da 10.000 Mitglieder in der Stadt. Menschen, die zu Jesus, den Weg zu Jesus gefunden haben und zusammen sind, die miteinander auch Abendmahl gefeiert, die haben Hauskreise gefeiert. Und wirklich, das war eine lebendige Zeit. Sie sind in der Tempel zusammengekommen, da waren die Apostel dann auch, die haben wunderschöne Top-Predigen gehalten. Und täglich konnte man dort dahin. Und es ist eine fantastische Zeit. 10.000 Menschen zusammen zusammen, die Mitglied sind in dieser Zeit. Und dann verendet die Sache. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 kann man das lesen. Und manchmal, ich will das nochmal betonen, dann will Gottes Wort uns Dinge betonen. Gottes Wort möchte ganz klar durch die Führung von Gottes Geist hat natürlich der Apostel Lukas auch geführt und der Gotteswort steht manchmal bewusst Dinge da drin. Und wenn man das will ich noch ein paar Sachen betonen, was da passiert. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung. Ja, kein kleiner, eine große Verfolgung. Gottes Wort betont einfach, dass da etwas passiert, das enorm ist und die Gemeinde drückt, es schwer drückt auf der Gemeinde. Große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa, Samaria, ausgenommen die Apostel. Ich möchte da nochmal vertiefen. Erst nochmal, es ist eine große Verfolgung. So, ich möchte das wirklich in den Kontext von unserem Jahr Corona stellen. Was die dort erlebt haben, war viele, viele, viele Malen schwerer, als was wir erlebt haben. Auch wenn es nicht einfach war. Ich habe so eine Woche Corona-Blues hinter mir vor ein paar Monaten gehabt. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber was die dort erleben, ist sehr schwierig. Dann bedeutete das, dass da 10.000 Gläubige zusammen ist, du mit deinen Nachbarn zusammen, ihr habt Abendmahl gefeiert und jetzt ist da der Saulus, ein Mann, die Gemeinde verfolgt und das bedeutet, dass dein Nachbar irgendwie auf Zyprus landet, du vielleicht in Damaskus, da wir wissen, dass die Leute, die Gläubige verstreut werden, nicht nur über Judäa und Samaria, aber am Zypern und Damaskus in Syrien und dann in einem ganzen Umfeld und die hatten kein Zoom, die hatten kein WhatsApp, die haben einander wahrscheinlich im Leben nicht wiedergesehen. Und so wurde die Gemeinde auseinandergeschlagen. Und es war eine fürchterliche Zeit. Ein besonderes Ereignis lest man, dass das betont wird am Ende, dass die Apostel nicht verfolgt wurden. Warum steht das dann da? Weil das nicht üblich ist. Was tut man, wenn man eine Organisation, ich will mal so dieses Wort nennen, ausrotten möchte? Wenn eine irgendwie eine Sekte ist oder eine politische Partei, die man wirklich unterdrücken muss, was tut man dann? Dann geht man hinter die Leiter her. Logisch, das war ja auch mal im Gespräch, dass auch Priester und die kamen zusammen in dem Rahmen von der Gefangennehmung von Petrus und hat einer gesagt, gut, der Jesus ist ja schon gestorben. Ja, so der Leiter ist weg und jetzt hört das von selbst auf. Das hört nicht auf, das haben die jetzt gesehen. Die Apostel, die predigten Tag für Tag in der Tempel, das waren die Leiter. Und sie dürften bleiben in der Stadt. Das war nicht normal. Und hier sieht man schon, dass auch wenn da die Gemeinde da ein Druck entsteht, dass viele Gläubige weg müssen, dass Gottes Hand mitten in dieser Krise da ist. Die Leiter bleiben unberührt. Das finde ich so spannend, weil mitten in der Krise sieht man, dass da die zerstörerische Wirkung wirkt. Ich traue mich zu sagen, dass auch Saulus damals als Instrument von Satan gebraucht wurde, um die Gemeinde zu zerstören. Die Gemeinde, was gilt als das Kostbarste, was Jesus Christus hier auf Erden hat. Er ist ja auch für die Gemeinde gestorben, nicht nur für jede Einzelne, steht in Gottes Wort. Und das Kostbarste, was er hat, will er zerstören. Und dann wird Saulus ein Instrument in seine zerstörerische Hände. Aber trotzdem sieht man hier, dass das erste Werken und dass Gottes Hand in diese Krise da ist. Die Leiter bleiben unberührt. Die Leiter dürfen weiter, auch die zerstreute Menschen in Kontakt bleiben und man weiß ja auch, dass wenn auch Paulus zum Glauben kommt, später dieser Saulus, der Paulus zum Glauben kommt, dass er dann auch in Damaskus ist und dass überall tolle Gemeinden entstanden sind. Und zweitens, dass an diesem Vers ist noch etwas ganz Besonderes. Manchmal ist es so mit Gottes Wort, da muss man als Übersetzer eine Entscheidung treffen. Da steht ein griechisches Wort und da muss man eine Entscheidung treffen. Und manchmal bedeutet dieses griechische Wort, das hat eine ganze bunte Strauß an Bedeutungen. Ja, und die damals Griechisch gehört haben, die haben das wahrgenommen, diese breite Strauß an Bedeutungen, diese manchmal Doppeldeutigkeit oder vertiefende. Und so ist es auch mit dieses Wort zerstreuen. Zerstreuen, dieses ist ein besonderes Wort, das wird auch gebraucht für ein Bauer, der seinen Samen aussät. So zerstreuen ist nicht nur, dass man sagt, oh, die werden verfolgt und sie gehen überall über das Land. Aber hier versucht Gottes Wort und auch besonders die damals Griechisch verstanden haben, etwas zu sehen, etwas zu hören, dass Gottes Hand mitten in der Krise gegenwärtig ist. Sie sagen einfach, die Menschen werden wie Samen zerstreut über das ganze Land. Und was tut Samen, wenn es auf fruchtbarem Boden liegt? Samen kommt wieder hoch. Samen kommt wieder hoch. Da komme ich später noch drauf. Ich mache den Sprung nach Kapitel 8, Vers 3 und 4. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer und Frauen, und ließ sie im Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie herkamen, das Evangelium bekannt. Da sieht man zwei Dinge. Einerseits sieht man diese zerstörerische Wirkung, weil ich bin auch der fest von überzeugt, dass jede Krise auch Satan gebrauchen möchte, um das Gute, das, was Gott lieb hat, zu zerstören. Persönlich, aber auch Gemeinde. Da bin ich fest von überzeugt, wenn man auch das wahrnimmt, was über die Jahrhunderte, Jahrtausende passiert ist. Und man sieht da unterschiedliche Strategien. Satan möchte gerne, dass diese Perl auf dieser Erde, dass es seine Gemeinde zu zerstören. Und man sieht dann einerseits diese enorme zerstörerische Kraft, dass wir wissen müssen, dass deine Geschwister, auch wenn du sie nicht gekannt hast, aber für 2000 Jahre in Jerusalem wohnte und Haus für Haus, da saßen einfach zitternd vielleicht am Küchentisch und die mussten dann warten, kommen, werden wir entdeckt oder nicht, nehmen wir unsere Sachen schnell, müssen wir eine neue Existenz aufbauen. Sie konnten kaum die Dinge mitnehmen, die sie gerne mitnehmen wollten. Und die sieht man, diese enorme zerstörerische Kraft. Vielleicht in Corona-Krise nicht so groß, aber wir sehen die zerstörerische Kraft einfach in unserer Mitte. Das ist wahrzunehmen. Jedenfalls in Holland ist es so, dass da die Kirche noch gar nicht oder kaum Gottesdienste gefeiert haben seit letztes Jahr. Und man sieht die zerstörerische Kraft, die da wirkt. Andererseits haben wir gelesen, dass die Christen gesät wurden über diese ganze Gegend. Und was tun die dann? Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, was haben die gedacht? Müssen ein Gemeindeforum machen, um festzustellen, ob der Paulus doch der große Antichrist ist? Oder müssen wir reden über Verfolgung? Oder müssen wir da Dinge in Bewegung bringen? Müssen wir da gemeinsam theologisch das bearbeiten, was jetzt passiert? Vielleicht haben sie es gemacht, aber Gottes Wort findet es gar nicht wichtig, um das einfach zu betonen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall bekannt, was sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, was ihr erlebt habt als Gemeinde, aber ich habe für mich festgestellt, wir haben natürlich auch als Gemeinde und in unserer Region gedacht, was machen wir in dieser Krise, was betonen wir? Ganz ehrlich, habt ihr die letzte Woche mehr über Corona geredet oder über Jesus? Ganz ehrlich. Und so sind wir in der Gefahr, auch wir als Christen, uns so zu fokussieren auf das Problem. Weißt du, am Anfang habe ich das gesagt. Wir sind in der Krise und wir fokussieren uns auf das, was nicht sein soll. Und wir reden auch darüber. Wir stecken dann gleich in diese Falle und da reden wir über Dinge, die eigentlich Gottes Wort, die hier nicht so ganz wichtig finden. Wichtig findet hier, das Wichtigste findet statt, dass in der neuen Situation, in der Krisensituation, da Menschen einfach weiterhin über Jesus verkündet haben. So haben wir als Leitung auch gesprochen und gesagt, wir entscheiden uns nicht groß über Corona zu sprechen. Wir wissen, ich weiß nicht, wie es hier ist, ich habe mich nicht vorab informiert, dass ich darf euch ruhig alle anschauen. Wir machen das nicht zu Thema und wir wollen es auch nicht zu Thema machen. Wir haben gesagt, wir haben unterschiedliche Meinungen in unserer Mitte, aber wir verkünden noch das eine, noch das andere. Wir verkünden Jesus in unserer Mitte. Und das hat super, echt sehr gut geklappt. Und ich würde mal fast so sagen, darf ich so sagen, wir koexistieren in einer Gemeinde. Genauso wie wir baptistische Menschen haben und pfingstlerische Menschen in unserer Mitte haben. So haben wir Menschen, die etwas konservativer sind und andere, die lieben mehr die wilde Lieder. Wir koexistieren in Gemeinde und so haben wir auch uns entschieden, gut, wir dürfen im Frieden nebeneinander leben. Es wird nicht zu Thema, unser Thema ist Jesus. Und wenn man schaut, echt, es ist so fantastisch, in den ersten Vers, in Apostelgeschichte 8, Vers 1, dann kann man lesen, dann erhob eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, Singular. Und später, wenn man sieht, in Vers 31, wo das, was ich gelesen habe am Anfang, dann steht da, und so hatten nun die Gemeinden Frieden. So, wenn man sich fokussiert auf das Evangelium, auf Jesus Christus, auf die Dinge, die echt wichtig sind, wo man auch sich nicht verzettelt in die Dinge, die Krise so ausmachen, dann kann es so sein, dass aus einer Gemeinde Gemeinden entstehen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen, das wissen wir in Zypern, in Damaskus, in Syrien, in Samaria, in Judäa, kommen Menschen überall zum Glauben, weil die Gläubige wurden gesät über die Gebiete. Und jetzt ist er von einer Gemeinde, sind Gemeinden entstanden. Und meine Frage ist, ich hoffe, ihr seid schon in der Lage, das zu tun. Weil meistens aus der Krise kann man wieder zurückblicken. Wenn es dir besser geht, so geht es mir jedenfalls. Aber seid ihr schon in der Lage, was diese Krise euch gebracht hat? Was für Segen das gebracht hat? Nimmst du Gottes positive Wirken wahr in dieser Gemeinde? Dass man sagt, hey, da hat Gott die Krise gebraucht, um neue Dinge zu tun. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen aus der Region reden. Wir haben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme aus einer Gemeindeleitung und wenn wir Live-Aufnahmen haben würden vor Corona, ich war da nicht so offen für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir brauchten da 3, 4, 5 Sitzungen dafür. Ja, um das durchzuführen. Und jetzt plötzlich mussten wir alle und wir haben als Gemeinde bemerkt, dass Menschen dadurch zum Glaube gekommen sind, zu uns gekommen sind und Anschluss gefunden haben durch diese Live-Aufnahme. Das war wirklich fantastisch. Letztes Jahr haben wir als Gemeinde, das ist wirklich Gnade Gottes, ich möchte es einfach euch nicht enthalten, wir haben noch in einem Jahr noch nicht so viel in der Gemeindegeschichte, so viel Täuflinge gehabt als letztes Jahr. Und das ist nicht möglich. Das ist eigentlich nicht möglich. Wir hatten keine Gottesdienste. Wir haben so viel Beschränkung gehabt. Nichts lief. Normalerweise braucht man da Evangelisationsgottesdienste dafür, dass man das Evangelium verkündet und so fort und so weiter. Wir haben monatelang zugemacht, nur Online-Gottesdienste. Und wir haben mehrere Menschen sind zum Glauben gekommen, mehrere Menschen sind zu uns gekommen und das bleibt, das ist Bleibende. Eine andere Geschichte möchte ich euch gerne, da bin ich so von begeistert. Ich muss schon wirklich sagen, wir haben eine ganz mutige Gemeindeleitung und wir haben einfach bemerkt letztes Jahr, dass wir die Kinder ein bisschen im Stich gelassen haben in der ersten Krise. Wir haben gedacht, naja, genug Online-Angebote, die kriegen das schon hin. Und wir mussten noch im Juni feststellen, dass es nicht gut war, weil sie haben einfach den Draht zu den Kindergottesdienstmitarbeitern verloren und dadurch auch ein Stück Vertrauen. Damals haben wir schon entschieden als Gemeindeleitung nie wieder das. Und dann kam doch im Dezember dann wieder diese Auflage, wir dürfen nicht mehr diese außerschulische Bildungsmaßnahmen und so weiter, wie man das alles nennt. Aber Gründe genommen, wir dürfen keinen Kindergottesdienst mehr machen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, das geht gar nicht. Wir lassen die Kinder nicht im Stich. Das tun wir nicht wieder. Das kann ich einfach nicht, weil ich will das Evangelium verkünden. Die müssen nicht zurückschauen auf eine Zeit, dass man sagt, hey, da war die Kirche nicht da. Die ist nur da, wenn es glatt läuft. Das ist meine Einstellung. Ja, ich weiß nicht, was hier gelaufen ist, aber ich fühle mich ein bisschen frei, um darüber zu reden. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach einen Kindergottesdienst um 16 Uhr. Genauso wie ihr sitzt, noch ein bisschen weiter auseinander. Mit super strengen Auflagen. Wir sind richtig streng gewesen für die Kinder. Aber das war Party pur. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so ein glücklicher Mensch. Heute haben wir das erste Mal Kindergottesdienst parallel mit unseren Kindern im ersten Gottesdienst. Und wir konnten da sehen, es sind immer mehr Kinder gekommen, weil die saßen ja im Lockdown. Das war ihr Highlight, der Kindergottesdienst. Ich habe mich verkleidet aus ein Maskottchen. Die anderen haben, ein Team hat dann auch mitgemacht, viele Menschen. Und ich war dann der Panda. Das war meine Unterstützung für diesen Dienst. Und da kamen mehr Gäste und mehr Gästekinder. Da lassen sich fast auch bald wieder Leute davon taufen. Und ich dürfte heute feststellen, wir haben heute in den Kindergottesdienst über 40 Kinder. Und wir haben noch keine 100 Mitglieder. Ja, und wir können das leider nicht mehr in unsere Räumlichkeiten stattfinden lassen. Wir haben Zelte aufgebaut ringsum. Warum erzähle ich das? Ich glaube, wir hatten nie diesen Kindergottesdienst installiert nachmittags, weil das viel Aufwand ist. Aber wir haben da Jesus verkündet und da sind Menschen dazugekommen. Das war genau das richtige Zeitmoment für manche Eltern, die wollten morgens früh frühstücken. Und die wären dann nie raufgekommen, um zum Kindergottesdienst zu kommen. Und die sind dann gekommen und die waren dann begeistert davon. Sie dürften übrigens nicht singen, aber wenn Kinder nicht singen dürfen, dürfen die trotzdem tanzen, ne? Das weißt du ja. Ja, tanzen geht immer noch. Wir haben getanzt und wir haben eine neue Kirche, ein neues Gebäude mit einer tollen Tonanlage, eigentlich für 500 Personen gedacht. Und dann haben wir Party gemacht, wirklich. Und jetzt, die kommende Zeit, dürfen wir neue Menschen taufen und neue Menschen begrüßen. Geht's mir gut in der Krise? Mir geht's manchmal so dreckig. Ich sage es ganz ehrlich, weil ich bin ein Menschenmensch, ich bin gerne unter Menschen, bin sehr viel alleine mit Zoom und ich mag kein Zoom mehr. Habe ich mal Corona-Blues gehabt, ich habe eine Woche so einen Durchhänger gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich mit Gott gerungen habe, sage ich, habe echt keinen Bock mehr. Und dann geht's wieder weiter. Aber wenn wir unseren Fokus halten, das ist der Kern dieser Botschaft, wenn wir uns fokussieren auf das, was wir wollen und was nicht bekommen, und der Fokus weggehen von das Evangelium bekannt machen, dann sind wir wirklich in der Gefahr, ja, uns selbst, unsere Gemeinde und auch unserem Glauben zu gefährden. Wenn wir mitten in der Krise lernen von unseren Geschwistern und unsere Augen öffnen für das, was Gott tut in unserer Mitte. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ein Jahr lang die Kinder zu Hause. Die Beziehung zu meinen Kindern ist so gewachsen. Wir haben so viele Spiele gespielt miteinander. Es hat auch eine Kehrseite. Da passiert so viel auch in dieser Krise. Ich konnte da so lange noch überreden, wenn wir unsere Augen öffnen für Gottes Handeln in der Krise. Die Krise ist noch nicht vorbei. Auch wenn Menschen das dir euch sagen oder die Signale sind einfach da, dass mindestens bis zu Weihnachten es wieder schwieriger wird. Vielleicht nicht so schwierig, wie es heute ist, bis heute war. Aber das kommt wieder auf uns zu. Und wieder müssen wir Entscheidungen treffen. Und ich möchte euch als Gemeinde einfach ermutigen, dass Gott einfach seine Hand darüber hält, dass Dinge passieren, die wir nicht verstehen, dass das nicht einfach ist, aber dass seine Hand nicht komplett aus der Krise ist, dass er gerne Dinge tun möchte, dass er uns gebrauchen möchte, mitten in der Krise, dass das Evangelium weiter verkündet werden sollte. Das ist sein Ziel. Und dass die Welt und die Stadt Ingolstadt weiß, dass Jesus Christus Herr ist. Amen.